Ja, guten Morgen. Ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken, dass wir uns auf dich fokussieren können. Ich möchte danken, dass du heute Morgen da bist und ich möchte dich bitten, dass du redest, dass es diesen Moment gibt, wo du in unser Leben hineinsprichst und ich möchte dich bitten, dass du auch die Predigt dazu verwendest. Amen. Ja, heute ist der erste Advent. Und damit sind wir also wieder in der Advents- und Weihnachtszeit angekommen. Man hat es kaum übersehen, denke ich, auch wenn man durch Markt Schwaben fährt. Straßen sind geschmückt, die Weihnachtswerbung hat wieder kräftig gestartet. Und viele Weihnachtsmärkte haben jetzt auch am Wochenende eröffnet. Heute Nachmittag ist auch hier in Markt Schwaben Wintermarkt. Also spätestens ab heute läuft alles so auf den 24.12. zu. Und wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Plätzchen backen, Weihnachtsdeko hervorholen, Tannenbaum aussuchen. Gestern habe ich schon eine Familie gesehen, die ihn versucht hat, aus dem Kombi wieder rauszukriegen. War ganz witzig. Weihnachtstage so mit Familie und mit Freunden planen, Christmas-Songs hören, Punkt, Punkt, Punkt. So viele praktische und äußerliche Vorbereitungen, damit die Advents- und Weihnachtszeit irgendwie schön wird, gemütlich wird und nicht so an einem vorbeirauscht. Interessanterweise war in der Vergangenheit, so etwa 4. Jahrhundert, die Adventszeit noch eine Fastenzeit. Analog zur Fastenzeit vor Ostern. Der Schwerpunkt lag nicht so sehr auf der äußerlichen Vorbereitung, sondern auf der innerlichen Vorbereitung. Der Fokus war, sich innerlich auf Weihnachten einzulassen. Weihnachten nicht an sich vorbeirauschen zu lassen und mit einem Fokus auf äußerliche Dinge, sondern sich neu bewusst machen und im Herzen präsent haben, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Und in diesem Sinne wollen wir auch hier in der Gemeinde die Adventszeit gestalten, uns innerlich darauf vorbereiten. Und dazu möchte ich jeden Sonntag die gleiche Frage stellen und sie dann mit verschiedenen Aspekten auch aus der Weihnachtsgeschichte oder der Vorweihnachtsgeschichte beantworten, nämlich die Frage, was ist eigentlich die gute Nachricht von Weihnachten? Oder man könnte auch fragen, was ist eigentlich das Besondere oder das Frohe an Weihnachten? Ja, die Familie zu sehen ist toll, Geschenke zu machen ist toll, Zeit zu haben ist toll, aber was ist das Tolle und das Wunderbare vom Inhalt her? Von der grundlegenden Bedeutung her, die dann zu all diesen schönen Bräuchen und Traditionen auch geführt hat. Und der erste Aspekt, um den es heute eben gehen soll, ist das Thema Hoffnung. Zu Weihnachten feiern wir, dass Gott hineingekommen ist in unsere hoffnungslose Welt, um uns neue Hoffnung und eine neue Art zu leben zu bringen. So möchte ich es mal in einem Satz zusammenfassen. Nochmal, zu Weihnachten feiern wir, dass Gott hineingekommen ist in unsere oft hoffnungslose Welt, dass er sie nicht aufgegeben hat, sondern dass er in unsere Hoffnungslosigkeit hineinkommt, um neue Hoffnung zu geben. Und der Hintergrund dafür ist die christliche Grundüberzeugung, dass mit diesem Jesuskind eben nicht nur irgendjemand geboren ist, sondern Gott in menschlicher Gestalt. Gott selbst kommt in Jesus in diese Welt. Und der christliche Glaube ist, dass dieses Kommen nicht nur bedeutungsvoll für die Menschen damals war, sondern dass mit Jesu Wirken eine Heilung und eine Hoffnung für diese Welt begonnen hat, die seitdem Auswirkungen hat auf diese Welt und die bis heute real werden kann, auch in deinem Leben, mit der wir uns bis heute ganz intensiv persönlich auch verbinden können und die uns bis heute in unseren Hoffnungslosigkeiten tragen und verändern kann. Das ist mal so ein Versuch, ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, das ist erstmal noch völlig abstrakt. Das Schöne ist aber, immer dann, wenn es in das Leben von einem Menschen hineinkommt, und bei einigen von euch oder bei vielen von euch ist es in das Leben hineingekommen, dann ist es nicht mehr abstrakt, sondern ist es ganz real, wenn es persönlich erlebt wird. Und Gott sei Dank haben wir die Weihnachtsgeschichte nicht in Form von irgendwelchen Lehrsätzen, die so schön untereinander geschrieben sind, und jetzt glaubt mal schön die Lehrsätze, sondern die Weihnachtsgeschichte kommt in Form von ganz persönlichen Geschichten, in ganz persönlichen Erfahrungen von Menschen. Und wir haben gerade diesen Text von drei Menschen gehört, nämlich von Zacharias, von Elisabeth und von Maria. Und alle drei von ihnen haben hoffnungslose Situationen gehabt, bis das Kommen Jesu passiert ist, bis Weihnachten passiert ist oder beziehungsweise bis die Ankündigung dafür gekommen ist. Bei ihnen ist es ganz konkret geworden, diese Hoffnung, in ihre Hoffnungslosigkeit hinein. Und meine Hoffnung ist, wenn wir die Geschichte lesen und die Geschichte verstehen, dann können wir vielleicht das auch für uns anwenden und für uns heute verstehen. Das ist so ein bisschen der Gedanke von der Predigt. Und so auf den ersten Blick, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei so einem langen Text mit Menschen aus der Antike vor 2000 Jahren, da ist ja schon so ein bisschen die Frage, was sollen wir mit denen zu tun haben? Ich glaube, das Verbindende ist, dass diese Menschen in Situationen waren, die uns vermutlich auch heute nicht ganz unbekannt sind. Zacharias wird uns vorgestellt als ein Mann, dessen Gottesbeziehung nur noch in leeren Routinen bestand. Elisabeth als eine Frau in der Hoffnungslosigkeit eines bitter enttäuschten Lebenswunsches. Und Maria, eine Teenagerin, die feststeckt in der Perspektivlosigkeit einer kaputten Gesellschaft, in der es keine echte Zukunfts- oder Entfaltungsmöglichkeiten gab. Das sind drei wirkliche Hoffnungslosigkeiten. Und schauen wir es ein bisschen genauer an und versuchen wir die Linien zu uns nochmal deutlicher zu machen. Eine erste Überschrift: Hoffnungslosigkeiten. Von Zacharias lesen wir, dass er eigentlich einen ganz festen und geregelten Glauben hatte. Vers 6 heißt es, beide, also mit seiner Frau zusammen, beide lebten so, wie es in den Augen Gottes recht ist und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Zacharias war sogar Priester, hat also im Tempel gearbeitet und war damit nach jüdischer Vorstellung sogar an dem Ort, wo Gott besonders präsent war. Also er war eigentlich ganz nah dran, könnte man denken. Und doch ist die Geschichte so erzählt, dass wir genau erkennen können, dass seine Gottesbeziehung eingeschlafen war. Wir merken das in Vers 12, wo er fast zu Tode erschrocken ist, völlig gestresst, als Gott ihn auf einmal durch diesen Engel begegnet. Während des Gottesdienstes im Tempel. Ja, wäre das eine Begegnung früher Morgen gewesen, so gerade aus dem Bett gekommen, noch so ein bisschen im Halbschlaf, dann könnte man das vielleicht verstehen, diese Reaktion. Aber es ist eine Begegnung im Tempel, während dem Gottesdienst. Und Zacharias kann es nicht fassen, dass Gott plötzlich so real wird. Und was uns das zeigt, ist, dass er überhaupt nicht mehr damit gerechnet hat, dass Gott ihm irgendwie begegnen könnte. Er war zwar im Gottesdienst, aber dass Gott ihn ganz persönlich meinen könnte, das hat er überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und das Gleiche sieht man wenig später nochmal, als er mit diesem Versprechen konfrontiert wird. Ehrlich gesagt, ein sehr abgefahrenes Versprechen. Aber auch da, er kann es nicht glauben. Obwohl er diesen besonderen Gottesmoment hat, ja, der Engel war nicht nur ein Traum, das war real, kann er sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie das passieren soll. Ja, wenn er jetzt eine Karte im Briefkasten gehabt hätte, ohne Absender, so von irgendjemand, wo draufsteht, ja, deine Frau wird schwanger, da wird man schon seine Skepsis verstehen. Aber in dem Moment, wo der Engel Gottes direkt vor ihm steht, er kann es nicht glauben. Er hat nicht damit gerechnet. Das zeigt uns, dass er nicht erwartet hat, dass Gott wirklich in sein Leben eingreifen kann. Gott mag es vielleicht geben und vielleicht greift er noch bei anderen wundersam ein oder hat es mal in der Vergangenheit irgendwann gemacht, aber bei ihm, bei dir, das konnte er sich nicht vorstellen. Sein Glaube war irgendwie zusammengeschrumpft. Persönliche Gottesmomente, Wunder, no way. Ja, die äußeren Formen waren noch da, er hat seine Routinen gemacht, er war im Tempel präsent, aber schlussendlich war er innerlich leer gelaufen. Und ich denke, das ist eine Erfahrung, in der wir auch uns in unserem Leben und unserem Glauben wiederfinden oder wiederfinden können. Auch unser Glaube kann zusammenschrumpfen auf Routinen und auf Äußerlichkeiten. Man weiß noch die richtigen Worte zu sagen, man kennt noch die Bibeltexte und die Lieder, kann irgendwie mitsingen. Man kommt zum Gottesdienst, geht vielleicht noch in den Hauskreis. Aber die wirkliche Realität, das wirkliche Leben darin, ist einfach weg. Es hat sich irgendwie im Sande verlaufen. Es ist keine Qualität mehr da, hinter der Form und hinter den Äußerlichkeiten. Vielleicht kennst du das. Ein Glaube, der noch in Routine besteht, aber eigentlich ohne Erwartung ist, ohne Perspektive, ohne echtes Leben. Schlussendlich nichts Ganzes und nichts Halbes, irgendwie unzufriedenstellend. Vor allem aber eins, hoffnungslos. Weil wie soll man da rauskommen? Indem man noch mehr in die Hülle investiert, noch mehr in religiöse Äußerlichkeiten. Wer Wüstensituationen im Glauben erlebt, der weiß, dass es einen nicht rausbringt, wenn man jetzt die Hülle noch dicker macht. Das ist eine hoffnungslose Situation, aus der ich mich nicht selbst befreien kann, aus der ich nur gerettet werden kann. Als zweites haben wir Elisabeth. Auch sie war ein Mensch in großer Hoffnungslosigkeit, ganz anders gelagert, nämlich in der Form von einem massiv enttäuschten Lebenstraum. Wird in Vers 7 als eine Frau beschrieben, die keine Kinder bekommen kann, und zwar grundsätzlich nicht. Sie war unfruchtbar. Und dann heißt es zusätzlich auch noch, dass sie viel zu alt geworden ist. Und wahrscheinlich kennen einige von uns Menschen, die sehr genau wissen, was es bedeutet, in so einer Situation zu stecken. Dass man entweder für eine gewisse Zeit oder grundsätzlich nicht in der Lage ist, Kinder zu bekommen. Das war nicht nur damals ein Leid und eine Herausforderung, sondern das ist auch heute noch. Und wer nicht direkt betroffen ist, für den ist es wahrscheinlich schwer, das wirklich zu verstehen und es wirklich nachzuvollziehen, was in den Betroffenen vorgeht. Und deshalb habe ich uns einen persönlichen Bericht von einer Frau mitgebracht, die dieses Thema beschäftigt, und sie schreibt Folgendes. Ich denke, was die Menschen nicht verstehen, ist, wie allgegenwärtig das Thema für das eigene Leben ist. Es beschäftigt einen die ganze Zeit. Denn wenn man nicht weiß, was in Bezug auf Kinder werden wird, dann ist das ganze Leben wie auf Pause gestellt. Von Monat zu Monat muss man Entscheidungen aufschieben. Soll ich den Jobweg gehen oder nicht? Sollten wir umziehen und wohin? Sollten wir wirklich das Ersparte jetzt noch für den Urlaub nehmen oder lieber nicht? Was, wenn es doch noch passiert? Alles dreht sich darum, dieses Rätsel zu klären. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie sehr es bedeutet, einfach Lebensschwellen nicht mitzuerleben. Der erste Tag in der Schule, Muttertag, Schulabschluss, all die kleinen Dinge, die Leute als ganz normal empfinden. Aber für Menschen, die keine Kinder haben können, sind es konstante Erinnerungen an eine Lücke im eigenen Leben. Vielleicht helfen uns die Zahlen so ein bisschen mehr nachzuvollziehen, in welcher Hoffnungslosigkeit sich Elisabeth befunden haben muss und wie es auch Menschen heute noch geht. Aber ich glaube, wir können noch eine weitere Verbindung zu uns heute ziehen, nämlich wenn wir diese Erfahrung als Metapher für ähnliche Lebenserfahrungen nehmen. Es gibt noch eine Reihe anderer Lebensschwellen, an denen wir auch stecken bleiben können. Situationen, in denen sich unser Leben eigentlich auf die nächstlich, so vermeintlich selbstverständliche, natürliche Stufe entwickeln sollte. Aber dann passiert es nicht. Vom Single-Sein zu dauerhafter Partnerschaft oder von dauerhafter Partnerschaft in eine ersehnte Ehe hinein oder die Erwartung, selbstverständlich wie alle anderen irgendwann Enkel und eine gute Beziehung zu den eigenen Kindern zu haben. Oder die Hoffnung, gemeinsam mit dem geliebten Partner alt zu werden. Wir alle haben Bilder im Kopf, Träume, Hoffnungen und Erwartungen. Vielleicht auch im Beruf einen nächsten Schritt zu machen oder im Sport. Aber so sehr man auch daran arbeitet, das nächste Level wird einfach nicht erreicht. Die Jahre gehen vorbei, aber der nächste Schritt gelingt einfach nicht. All das können solche Lebensschwellen sein, von denen man niemals gedacht hätte, dass sie zu einem Problem werden. Aber auf einmal sitzt man fest. man weiß nicht, wie man es selbst lösen könnte. Hoffnungslosigkeit. Und als dritte Person haben wir noch Maria. Zu ihr will ich nicht so viel sagen. Es geht nächste Woche nochmal schwerpunktmäßig um Maria. Ein paar kurze Stichpunkte nur. Bei Maria sah es persönlich von ihren Lebensumständen her eigentlich ganz gut aus. Ja, sie hatte mit Elisabeth und Zacharias so sympathische Verwandte, wie man sich die auch wünscht. Sie war verlobt mit Josef, so einem bodenständigen Kerl, der sie wirklich geliebt hat, was damals nicht unbedingt üblich war. Ihre Hoffnungslosigkeit war eine andere. Nämlich, dass es für sie in einem runtergewirtschafteten, besetzten Land keine Perspektiven gab. Und das ist wahrscheinlich die Hoffnungslosigkeit, mit der wir uns heute am wenigsten identifizieren können. Wir leben hier im Speckgürtel von München, eine Gegend, in der es ja sehr viele Möglichkeiten und auch sehr viele Chancen gibt. Eine florierende Region mit sehr hohem Lebensstandard und sehr guten Jobmöglichkeiten. Viele von uns sind deshalb auch hierher gezogen. Klar gibt es auch hier in der Gegend Menschen, die aufgrund von Einschränkungen oder aufgrund sozialer Verhältnisse kaum eine reelle Chance haben. Aber im Vergleich zu anderen Regionen geht es uns echt richtig gut hier. Aber denken wir mal an die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, Italien und Griechenland. Jeder dritte Jugendliche hat Probleme, eine Arbeit zu finden. Oder denken wir an die vielen auch jungen Flüchtlinge der letzten Jahre aus Syrien, Afghanistan oder aus den afrikanischen Ländern. Viele haben ihre Heimat verloren, weil sie dort keine Perspektive mehr hatten. Teilweise sogar um ihr Leben fürchten mussten. Oder denken wir an die Proteste momentan in südamerikanischen Ländern, Kolumbien, Chile, Bolivien. Wenn wir in diese Länder schauen, dann spüren wir etwas von der Hoffnungslosigkeit, die diese Menschen haben, wenn sie erwachsen werden und ihr Leben aufbauen müssen, aber einfach keine Perspektiven da sind. Ja, Maria konnte damals im besetzten Israel noch nicht mal demonstrieren. Frauen wurden einfach ignoriert und Aufstände meist blutig niedergekämpft. Ja, es gab keine Hoffnung, dass sich für sie irgendwie eine Perspektive auftun könnte. Die Reichen lebten auf Kosten der Armen und Gewalt und Unbarmherzigkeit kennzeichneten die Situation. Hoffnungslosigkeit. Das ist das, was diese drei Menschen auf unterschiedliche Weise erlebt haben. Situationen, in denen sie nicht wussten, wie sie aus eigener Kraft rauskommen sollten. Aber dann kommt plötzlich bei allen drei Hoffnung in ihr Leben hinein. Alle drei singen ein Lied. Wie ist es passiert? Und kann es auch für uns passieren? Meine zweite Überschrift, Hoffnung. Schauen wir uns an, wie Zacharias und Elisabeth, wie gesagt, nächste Woche geht es nochmal um Maria, wie plötzlich Hoffnung in ihr Leben gekommen ist. Und bei Zacharias ist es passiert, indem Gott sich in seiner leeren Routine neu bemerkbar macht. Indem Gott einen unübersehbaren Schritt in seine Wirklichkeit tut. Und wie gesagt, für ihn war Gott nur noch so eine ferne Wirklichkeit, irgendwie weit weg. Aber auf einmal ist Gott ganz nah vor ihm. Vorher war Gott nur noch so tradierte Theorie, aber auf einmal kann Zacharias nicht mehr sprechen. So praktisch wird es für ihn. Und es ist nicht nur was, was Zacharias erlebt hat, sondern es ist so ganz typisch für die komplette Weihnachtsgeschichte. Das zieht sich durch. Maria, den Engel Gottes, auf einmal in ihrem Wohnzimmer bei sich. Dafür hat sie nichts getan, plötzlich da. Josef hat später einen Traum, auch eine ganz persönliche Erfahrung mit Gott, völlig unerwartet. Die Hirten haben plötzlich den Weihnachtskorb bei sich auf ihrem Feld. Gott macht sich bemerkbar. Und das größte Beispiel dafür ist dann die Geburt Jesus selbst. Denn durch Jesus kommt Gott eben nicht nur als Engel oder als Traum, sondern durch Jesus kommt Gott selbst hinein in unsere Welt, stellt sich selbst in unseren Weg, in unsere Wirklichkeit. Und nicht nur in einem kurzen Sensationsereignis. Ihr hättet auch als Rockstar irgendwie mal runterkommen können, so als Erwachsener, mal schöne, sensationelle Show. Nee, er kommt in einem ganzen Lebenszyklus. Damit wir ihn zum ersten Mal wirklich verstehen und nicht mehr übersehen können. Das ist ein unübersehbares Thema von Weihnachten, dass Gott hineinkommt in unsere Trockenheit, in unsere Leere, in unsere Hoffnungslosigkeit und unseren Weg sozusagen kreuzt. Und nun kommt er offensichtlich nicht jedes Jahr wieder in menschlicher Gestalt. Aber er kommt heute zu uns in Form des Heiligen Geistes, so wie er es damals versprochen hat. Die Erfahrung seiner Nähe, seiner Lebendigkeit ist immer noch ganz real erlebbar. Mit Weihnachten wird klar, Gott ist kein distanzierter, ferner Gott, der sich irgendwie aus Frust oder Desinteresse von dieser Welt verabschiedet hat. Und das ist oft unser Eindruck. Aber wir feiern jedes Jahr Weihnachten, um diese andere Wahrheit zu hören. Gott ist es, der diese Welt liebt und der nahe kommt. So nahe, dass er sogar Mensch wird wie du und ich. Und diese Erfahrung gehört sozusagen zum Grundinventar. Ja, das erfahrt ihr auch auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Ein Freund von mir, wir haben uns vor kurzem in München getroffen, hat mir von einer wichtigen Entscheidung erzählt. Und er hat gesagt, irgendwie empfindet er das so, dass Gott mit ihm da im Gespräch ist. Er hat irgendwie gespürt, dass Gott ihn da nicht alleine lässt. Man muss jetzt sagen, er ist eher so, ich würde mal sagen, der nüchterne Typ, Wirtschaftsinformatiker. Es hätte eher so von mir was kommen müssen in die Richtung als Pastor. Und ich habe auch so im ersten Moment gedacht, naja, ist es nicht ein bisschen überinterpretiert, was er da tut? Aber so im Nachhinein glaube ich, dass es genau das ist, was Gott immer wieder macht. Er ist inmitten von unserem Alltag aktiv. Er ist da, er ist nah. Und manchmal zeigt er sich dann eben auch ganz spürbar. Dietrich Bonhoeffer hat im Advent 1944 aus seiner Zelle im Nazi-Gefängnis in Tegel einen Brief an seine Verlobte Maria geschrieben. Und da schreibt er, wie er das selbst für sich empfindet. Ich vermute mal, dass alle die Zeilen kennen. Er schreibt: von guten Mächten treu und still umgeben. Behütet und getröstet wunderbar. Das schreibt er aus dem Gefängnis. Das scheint Empfinden von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. Das sind reale persönliche Erfahrungen in einer hoffnungslosen Situation mit diesem nahekommenden Gott. Ähnlich wie bei Zacharias. Das große Thema von Weihnachten ist, dass Gott selbst in die Welt kommt, nahe kommt und erlebbar wird, unübersehbar wird. Und dann ist da noch Elisabeth. Auch über ihre Dunkelheit haben wir eben gesprochen. Und ich will auch über ihr Weihnachten sprechen. Wie bei ihr Hoffnung in ihre Hoffnungslosigkeit hineinkommt. Offensichtlich kommt für sie Weihnachten in Form von einem großen Geschenk. Ein sehr konkretes Geschenk, nämlich in Form dieser völlig unerwarteten Schwangerschaft. Ja, für Elisabeth hat Weihnachten bedeutet, dass Gott ihren Lebenstraum ganz direkt und praktisch erfüllt. Ein Wunder, was passiert und was auch vereinzelt bei uns heute noch passiert. Ich kenne Menschen, die keine Kinder bekommen konnten und dann doch noch Kinder bekommen haben. Oder wo kein Partner da war und lange dieser Lebenstraum da war, einen Partner zu finden und dann plötzlich wie aus dem Nichts sich was ergeben hat. Wo jemand eine furchtbare Diagnose bekommen hat, damals mein Nachbar, keine Perspektive mehr da war, sich doch noch alles zum Guten gewendet hat. Manchmal gibt es solche wundervollen, ganz praktischen Wendungen. Aber, und es ist jetzt wichtig, es wäre zu einfach zu sagen, dass das die Botschaft von Weihnachten ist. Ja, es wäre zu einfach zu sagen, dass das die Botschaft von Weihnachten ist. Dass Gott immer ganz genau so die Geschenke bringt. Elisabeth war damals eine von mehreren Frauen. Sie war nicht die einzige Frau in Israel, die mit diesem Thema zu kämpfen hatte. Der christliche Glaube ist nicht, dass mit Weihnachten alles gerade gerückt wird, alle Tränen aufhören und alles Leid ein Ende hat. Das ist eine begründete Hoffnung für unsere Zukunft, auch aufgrund von Weihnachten. Es ist ein Versprechen für das zweite große Kommen Gottes, auf das wir ja als Christen stur hoffen, auch sehr idealistisch hoffen. Aber es ist nicht die versprochene Realität für hier und jetzt. Wir leben da in einer Spannung. Das Kommen Jesu damals zu Weihnachten, das ist der Anfang dieser Heilung. Aber noch nicht das volle Paket. Es ist ein Hoffnungsschimmer in der Dunkelheit. Aber noch nicht das volle Licht. Beginn des Friedens, aber noch nicht der umfassende Friede. Eine klare Ansage gegen unser Hierarchiedenken, gegen Gewalt und Ungerechtigkeit, aber noch nicht endgültige Gerechtigkeit. Und es bedeutet, ja, manchmal greift Gott in Situationen ganz praktisch ein und erfüllt auch Lebenswünsche. Wie so ein Geschenk, das genau trifft. Lässt uns ein Stück Zukunft erleben. Aber das ist bei weitem nicht immer der Fall. Und das ist auch nicht der Kern von Weihnachten. Aber es gibt etwas, was er immer macht und was wirklich Hoffnung bedeutet und was Elisabeth auch erlebt. Schauen wir uns mal Vers 25 nochmal genauer an im Detail. Elisabeth sagt, der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schmach befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Der Vers ist für mich hochinteressant. Ja, mit dem Wort Schmach nimmt sie uns nochmal so direkt mit hinein in ihre emotionale Last. Und zum anderen spricht sie von zwei Parteien, die auf ihr Leben schauen. Von zwei Parteien, die auf ihr Leben schauen. Und bisher hatte sie sich selbst nur durch die Augen der Menschen wahrgenommen. Sie hat sich nur in den Augen der Menschen wahrgenommen. Und da war sie nichts. Beinahe nur Luft. Unbrauchbar in einer Gesellschaft, in der Frauen vor allem über ihre Fähigkeit, Kinder zu kriegen, definiert waren. Sie war praktisch nur Last für die anderen. Das hat sie definiert. Das war das, was sie ausgemacht hat. Ihr Verständnis von sich selbst. Vielleicht sogar fragende und vorwurfsvolle Blicke ausgehend von dem Gedanken, sie muss Gott irgendwie enttäuscht haben, sonst würde er ihr ja Kinder schenken. Gibt manchmal heute noch so Blödsinn, oder in den Kopf geworfen bekommen. Aber dann hat Gott ihr etwas klar gemacht. Nämlich sie merkt, dass es da noch einen anderen Blick auf ihr Leben gibt. Sie merkt, dass Gott sie tatsächlich sieht. Ein Blick, in dem sie sich wahrgenommen fühlt und nicht mehr übersehen. Er hat mich gnädig angesehen. Gottes liebevoller Blick, in dem sie wirklich weiß, dass sie da ist, dass sie nicht unwichtig ist, dass sie nicht niemand ist. Und ich glaube, sie hat verstanden, auch ohne dieses Kind, was sie dann ja noch bekommen hat und was keine einfache Geschichte war. Johannes ist sehr früh gestorben auch. Ich glaube, sie hat darüber hinaus verstanden, dass Gott sie gnädig anschaut. Und ich muss an eine Situation denken, als ich als Jugendlicher Annika kennengelernt habe. Sie hat mich auch mit so einem besonderen Blick angeschaut. Und das war jetzt nicht so typisch für Mädels, würde ich mal sagen. Und es hat bei mir Interesse geweckt. Und ich wollte wissen, was dieser Blick genau bedeutet. Ja, wir haben uns damals gleiche Gemeinde und sie hat mich angeguckt. Und ich habe mich so gefragt, okay, was bedeutet das jetzt? Und als ich verstanden habe, das ist ein Blick voll Interesse und Liebe, okay, wahrscheinlich jugendliche Verliebtheit, da hat mich das damals umgehauen. Es hat mich damals herausgelockt aus meinem Schneckenhaus, in dem ich mich zurückgezogen habe, weil ich auch andere Erfahrungen gemacht habe. Ja? Es waren eben doch häufig meine interessanten Freunde, die gesehen wurden und ich war sozusagen nur der Anhang. Aber dieser Blick hat mich herausgeholt und ist genau das, was Elisabeth in dem Moment erlebt. Sie erlebt, wie dieser Blick Gottes sie aus ihrem Schneckenhaus herausholt. Was auch immer die Lebensschwelle ist, an der wir kleben bleiben, ich glaube, eine unserer bohrenden Fragen ist immer, nimmt mich wirklich jemand wahr? Weiß überhaupt jemand, dass es mich wirklich gibt? Und die Botschaft von Weihnachten ist, es gibt einen Blick, der uns wirklich sieht. Seit Weihnachten ist klar, Gott hat uns gnädig angesehen und er sieht uns gnädig an. Er hat diese Welt nicht übersehen. Er ist nicht planlos oder abgewandt, sondern er hat persönlich investiert und damit auch dich im Blick. Und das ist nebenbei bemerkt auch das, was wir bei Jesus dann durch sein ganzes Leben hindurch sehen. Er nutzt jede Gelegenheit, um mit Menschen zusammen zu sein, die sonst übersehen wurden. Mit Außenseitern, mit Frauen, mit denen keiner Zeit verbringen wollte. Mit Männern, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Mit Kranken, mit Hilflosen, mit Verzweifelten. Sein ganzer Jüngerhaufen, das sind Leute, die wir niemals auswählen würden, wenn unser Plan ist, die Welt zu retten. Ich hätte sie definitiv übersehen. Aber Jesus sieht sie. Und genau das ist seine Art. Er hat mich gnädig angesehen und mich dadurch von Schmach befreit. Und das hat auch Maria so erlebt. Interessanterweise singt auch sie: Gott hat mich angeschaut. Auch Zacharias sagt es später in seinem Lied: Jetzt können wir im Angesicht Gottes unter seinem Blick ihm fröhlich dienen. Und ich glaube, das kann auch die Hoffnung in unseren Schwellensituationen sein, in diesen Hoffnungslosigkeiten, dass er uns gnädig ansieht. Dann kommen wir noch zur letzten Überschrift. Noch ein letzter wichtiger Gedanke. Ein Retter. Wir hatten gesagt, Weihnachten bedeutet, dass Gottes Hoffnung in unsere Hoffnungslosigkeiten hineinkommt. Eine Art und Weise, wie wir in unserem Leben oft versuchen, uns aus unseren Dunkelheiten und uns aus unseren Sackgassen rauszuholen, ist, indem wir uns Helfer und Coaches und Inspiratoren und Therapeuten suchen. Ich selbst mache das immer auch mal wieder beruflich, wenn ich Hilfe brauche. Ich suche mir einen Coach oder einen Supervisor, der mir hilft, so an meine eigenen Möglichkeiten ranzukommen. Und ein Coach oder ein Lebensberater wird dann versuchen, mir zu zeigen, wie die Krise oder auch der Schmerz eine Gelegenheit ist, um an diese Kräfte eben dran zu kommen, die sonst so irgendwie in mir verborgen geblieben wären. Das ist sozusagen das Besondere an einem Berater und einem Coach: Wenn ich in der Krise bin, dann verweist er mich auf meine Kraft, öffnet mir so die Augen für die Möglichkeit und Handlungsoptionen, die ich habe. Ein interessantes Beispiel ist nochmal Dietrich Bonhoeffer, wieder ein Brief an seine Verlobte, diesmal Advent 1943. Wieder aus einer Zelle im Nazi-Gefängnis. Und er schreibt über seinen Umgang mit Schmerz und Leid und greift dabei ein Zitat von einem österreichischen Dichter auf, der ihn offensichtlich wie so ein Coach inspiriert hat, und zwar Adalbert Stifter. Und er schreibt: Bei Stifter heißt es einmal sehr schön, der Schmerz ist der heiligste Engel, der den Menschen Schätze zeigt, die sonst ewig in ihrer Tiefe verborgen gewesen wären. Durch ihn sind Menschen größer geworden als durch alle Freuden der Welt. Es ist wohl so, und ich sage es hier in meiner Lage auch immer wieder, der Schmerz des Entbehrens, der oft bis ins Physische hinein spürbar ist, soll da sein, und wir sollen und brauchen ihn nicht wegzudisputieren. Aber er will doch auch jedes Mal wieder überwunden sein. Klingt jetzt ein bisschen verklausuliert, wie Bonhoeffer schön schreibt. Was meint er damit? Er bestätigt das aus eigener Erfahrung, dass Schmerz, Krise und Hoffnungslosigkeit uns auch inspirieren kann. Inspirieren kann, eine Größe oder eine Kraft in uns zu finden, von der wir gar nicht mehr oder nicht oder noch nie wussten. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig: Zu Weihnachten passiert etwas anderes. Die Botschaft von Weihnachten ist etwas sehr, sehr anderes. Exakter gesagt, die Botschaft von Weihnachten ist etwas um Längen mehr als das. An Weihnachten singen wir häufig Stille Nacht, Heilige Nacht. Ja, ein Lied, was in keine Ahnung wie viele Sprachen übersetzt ist. Und in der letzten Strophe heißt es: Christus, der Retter, ist da. Das heißt nicht, Christus, der Helfer, ist da. Als Maria gejubelt hat, weil Gott ihr begegnet ist, hat sie nicht gerufen in Vers 47: Mein Geist jubelt über Gott, meinen Lebensberater, sondern: Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Genauso Zacharias, er jauchzt nicht: Gepriesen sei der Herr, er hat seinem Volk einen starken Unterstützer erweckt, sondern: Er hat seinem Volk einen starken Retter erweckt. Den Hirten auf dem Feld ist nicht verkündet worden: Freut euch, denn euch ist heute ein super Coach geboren, sondern: Euch ist heute der Retter der ganzen Welt geboren. Und wo ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, ein Helfer, ein Coach, der verweist auf meine Möglichkeiten und meine Handlungsoptionen. Er öffnet mir die Augen dafür. Das ist das, was ein guter Coach hervorragend macht. Und was wir auch oft im Leben brauchen. Aber da steckt auch eine Grenze drin. Er verweist lediglich auf meine eigene Kraft. Aber ein Retter kommt zu mir mit seiner Kraft. Ja, ein Helfer weiß den Weg zum Licht, den ich dann noch selbst gehen muss. Aber ein Retter ist das Licht und er ist die Kraft. Wenn es darum geht, Hoffnung zu finden in echter Hoffnungslosigkeit, Charakter zu haben, wo kein Charakter mehr da ist, Kraft zu finden, wo einfach keine Kraft mehr da ist, überhaupt keine mehr, da hilft kein Coach oder Inspirator, da muss ich gerettet werden. In der Zelle ohne Schloss, ohne Griff an der Innentür hilft mir kein Spezialist für Zahlenschlösser, sondern da muss jemand von außen kommen und die Tür aufmachen. Ich glaube, es ist nur Rettung, die diese Freude bringt, die Maria, Zacharias und auch Elisabeth erleben. Dann kommen wir jetzt noch einmal letztes Mal zu Bonhoeffer zurück. Sein Text hat nämlich noch nicht geendet, sondern er schreibt noch weiter und das finde ich hochspannend. Er sagt, und so gibt es doch noch einen heiligeren Engel als den Schmerz. Und das ist die Freude an Gott. Wenn du diesen Brief kriegst, ist schon der Advent da. Eine Zeit, die ich besonders liebe. Weißt du, so eine Gefängniszelle, in der man wacht, hofft, dies und jenes letztlich Nebensächliche tut, ist letztlich gar kein so schlechtes Bild für den Advent. Warum? Weil man in ihr ganz darauf angewiesen ist, dass die Tür der Befreiung von außen aufgetan wird. In anderen Worten, was Jesus zu Weihnachten begonnen hat, ist nicht nur inspirierende Hilfe für unser Leben. Ist nicht nur inspirierende Hilfe für unser Leid, sondern es ist viel mehr als das. Jesus, der als Retter in unser Leid hineinkommt, um uns zu retten aus dieser Hoffnungslosigkeit. Bei ihm geht es nicht nur um Coaching oder Inspiration oder ein paar nette Regeln fürs Leben. Auch wenn Gott manchmal Coach ist, tatsächlich auch, und manchmal auch was aus uns rauskitzelt, was wir selber nicht gedacht hätten. Nein, Weihnachtsbotschaft ist mehr. Durch sein Kommen bekommen wir einen Blick auf uns selbst, den wir uns niemals selbst geben könnten. Durch sein Kommen in diese Welt werden Wunder möglich, Dinge, die mit menschlichen Möglichkeiten nie machbar wären. Und mit seinem Kommen hat er eine Tür in die Gemeinschaft mit ihm von außen aufgemacht, die wir von innen nie aufbekommen hätten. Die Geburt von Jesus bedeutet, dass in ihm ein echtes Plus in diese Welt kommt. Ein echtes Plus an Kraft, an Perspektive und an Hoffnung. Eine fremde Kraft, die uns nicht zu eigen ist, aber auf die wir tagtäglich hoffen können, auch im Gefängnis. Das ist gemeint, wenn wir singen, Christus, der Retter, ist da. Fragt der ein oder andere vielleicht noch zum Schluss, aber wie kann ich das selbst erfahren? Ein Teil der Antwort ist, es gibt nur einen Weg, das selbst zu erfahren, und die besteht darin, sich dem auszuliefern und sich dem hinzugeben. So wie diese Teenager Maria und Josef sich Gottes Handeln einfach ausgeliefert haben. Und so wie die Oldies Zacharias und Elisabeth es getan hatten. Und das ist auch das, was Paul Gerhardt in seinem alten Weihnachtslied Zertreffen formuliert. Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Retter, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein dich und all deine Freuden. Die Adventszeit, die heute beginnt, ist die Zeit, in der wir eigene Worte für diese Sehnsucht finden können, wo du eigene Worte finden kannst. In der wir uns wieder neu oder zum ersten Mal für diesen Gott, der uns sieht, öffnen können. und in der wir uns wieder neu von der Hoffnung anstecken lassen können, dass er auch dich und mich in deiner und meiner Hoffnungslosigkeit überraschen kann. In diesem Sinne eine gesegnete Adventszeit.